Ja, herzlich willkommen. Ich habe die volle Freude, dass ich heute da stehe mit meiner Frau. Vor so viel Leuten, weil ich mache schon immer wieder Vorträge vor vielen Leuten, aber dass ich über Beziehung rede vor so viel Leuten, das hätte ich mir vor 20 Jahren noch nicht gedacht. Und vor 5 Jahren auch noch nicht, muss ich gestehen. Und ich freue mich voll, dass Sie alle gekommen sind und vielen Dank, dass Sie alle gekommen sind und vielen Dank für die Einladung, dass wir da heute am 129. Vortrag da machen können. Also das ist echt klasse.
Herzlich willkommen auch von mir. Ich bin sehr aufgeregt gerade und ich habe aber trotzdem eine Riesenfreude, jetzt da zu stehen vor Ihnen. Und ich schätze das wirklich sehr, dass Sie an so einem kalten Abend die Wärme verlassen haben, zumindest kurzfristig, weil Sie da herkommen sind. Und das finde ich, wirklich toll, dass Sie das machen. Also, und jetzt da sitzen und was über Beziehung hören wollen, das schätze ich wirklich sehr. Und ich nehme an, Sie werden alle vielleicht einen starken Tag hinter sich gebracht haben oder schon einen langen Tag hinter sich haben und darum denke ich mir, ist es ganz gut, vielleicht nochmal gut durchzuatmen, nachdem ich ja von meiner Ausbildung her körperorientierte Psychotherapeutin bin, finde ich es immer so wichtig, dass man sich gut mit dem eigenen Körper verbindet und wenn man sich da einfach mal die Zeit nimmt, wirklich einfach einmal so ganz bewusst ein paar Mal gut durchzuatmen und sich mit sich selbst zu verbinden, dann tut das recht gut, besonders nach so einem langen Tag, wie er heute schon gedauert hat. Und vielleicht sind Sie ja liebevoll mit sich selbst und geben Sie selbst eine Wertschätzung für das, dass Sie jetzt da sitzen oder vielleicht sogar ein Stück weit geschleppt wurden, wer weiß, vielleicht gibt es ja jemanden, der jemanden anderen ein bisschen hergeschleppt hat, so dass Sie auch der Person, die Sie vielleicht geschleppt haben, Wertschätzung geben dafür, dass sie da ist und natürlich auch Ihnen selbst. Hast du mich geschleppt?
Wenn jemand in unserer Beziehung zum Thema Beziehung schleppt, dann ist es eher meine Frau, die mich schleppt. Gerade am Anfang unserer Beziehung wurde ich immer wieder geschleppt.
Das stimmt, ja. Dann ein großes Danke an den Herrn Wildfellner und an den Günter Bauer, dass wir jetzt da sein können. Und auch an die Frau Födinger vom Buch Plus ein großes Danke, dass sie uns auch, also unsere Bücher draußen aufliegen hat und also toll. Danke.
Gut, und angekündigt wurden wir so in dem Sinne, dass wir erzählen sollen, wie wir das schaffen, dass wir immer wieder unverschämt glücklich sind. Also ich muss schon gestehen, immer sind wir es nicht. Also dass wir da das auch klarstellen. Also es gibt bei uns natürlich auch immer wieder Konfliktphasen oder wo man denkt, boah, das ist jetzt aber ein bisschen mühsam oder so. Aber überwiegend fühle ich mich extrem glücklich in unserer Beziehung. Und wie wir zu dem unverschämt glücklich gekommen sind, das hängt ein bisschen damit zusammen, dass wir gesagt haben, wir möchten auch gerne so ein bisschen ein Wortspiel hineinbringen, nämlich einerseits dieses unverschämt in dem Sinne, dass es so unglaublich extrem stark ist und andererseits aber auch unverschämt, dass man da wirklich nicht schambesetzt glücklich ist. Das ist das Wortspiel, das wir in unserem Buch genutzt haben.
Und das Dritte, dass unverschämt manchmal so ein Stück weit was mit frech zu tun hat. Also so einfach diese Lebendigkeit, dieses Freche und sie was trauen und die Komfortzone, die eigene Komfortzone zu verlassen und in die Wachstumszone zu kommen. Ja? Also mit dem hat es auch zu tun, dieses unverschämt glücklich sein.
Gut, und was wir heute vorhaben mit Ihnen ist, so eine kleine Reise zu machen. Einerseits soll die Reise so ein Stück weit ein Modell darstellen, wie Beziehungen funktionieren können. Und andererseits werden wir anhand dieses Modells ein bisschen unsere Reise Ihnen schildern. Und vielleicht gibt es den einen oder anderen Ansatzpunkt für Sie, wo Sie sagen, ja, das kommt mir bekannt vor. Oder zumindest bei den Nachbarn habe ich das schon mal gemerkt, dass die da auch so unterwegs sind. Ja, und beginnen tut die Beziehungsreise oder die Liebesreise, wie wir es jetzt definieren, immer natürlich damit, dass man zuerst einmal, wenn man eine Reise tut, dann muss man ja was mitnehmen. Und was wir gemerkt haben, das wirklich wichtig ist, für die Reise mitzunehmen, ist sowas wie einen Veränderungswillen im Gepäck zu haben. Sie sehen, ich habe da einen sehr großen Rucksack gehabt, also da war schon einiges an Veränderungswillen dabei. Viel Mut braucht man, weil manche Dinge sind einfach schon so, dass man so sagt, puh, das hätte man jetzt nicht gedacht, dass das so spannend wird. Zuversicht und Ausdauer ist wichtig. Aha, das ist gleich weiter gekupft, offensichtlich. Ich will mal wieder schauen. Offenheit und Ehrlichkeit ist ein ganz wichtiges Reisegepäck, damit diese Reise gelingen kann.
Und wir sprechen jetzt ein Stück weit von einer Abenteuerreise. Also wir sprechen jetzt gerade nicht von einer Reise, die man auch immer wieder gern macht, nämlich so eine, wo man schon genau weiß, wo man hinfährt und weiß, was man dort erwartet und einfach zum Auftanken dorthin fährt, sondern wir sprechen jetzt wirklich von so einer Liebes-Abenteuerreise, weil es das einfach ist, wenn man in Beziehung wirklich lebendig lebt und leben will und wirklich immer wieder unverschämt glücklich sein will, dann geht es schon um ein Abenteuer, um ein gemeinsames. Und darum auch, so wie es bei Reisen auch üblich ist, immer wieder das Alte loszulassen und sich immer wieder auf was Neues einzustellen. Ja? Diesen Forschergeist oder diesen Forscherinnengeist auch mitzunehmen oder dabei zu haben.
Denken Sie einmal zurück an Ihre Phase, wo Sie Ihren Partner kennengelernt haben. Ich behaupte einmal, dass das könnte sein, dass da sowas gewesen ist wie eine romantische Phase am Beginn Ihrer Reise. Ah, jetzt sind wir da, wo ich hin wollte. So, wo die Energie fließt und Liebe da ist, Lust und Leidenschaft sind vorhanden, Frechheit gilt, Regeln sind relativ und man lebt so in den Tag hinein, vergisst rundum alles, was wichtig ist, vielleicht sogar und hat einfach nur Augen für den Partner. Wenn Sie sich zurückerinnern an diese Zeit, ganz egal wie lang das jetzt zurückliegt, lassen Sie sich dieses Gefühl nochmal spüren, so diese Verliebtheit, die damals vielleicht für sie spürbar war und die rosarote Brille. Das war die Zeit, wo man in den Sand des Strandes die Herzeln gemalt hat oder wo man überall im Alltag die Herzeln gesehen hat und wo man wirklich bereit war, so unterschiedliche Dinge zu machen, die vielleicht da und dort verboten waren oder vielleicht sogar peinlich waren. Und das war so die romantische Phase. Also in unserer Zeit, kann ich mich noch erinnern, ich habe damals in Wien gewohnt, die Elisabeth in Linz, und für mich war immer klar, nein, Linz, sicher niemals Linz. Also ich hätte eigentlich in Linz studieren sollen, ich hätte eigentlich nämlich Industrial Design studieren sollen und haben wir das in Wien angeschaut und da hat das nicht gepasst und dadurch war klar, also Linz sicher nicht. Dann habe ich die erste längere Freundin gehabt, die war aus Wels, die zweite war aus Linz und die dritte steht jetzt neben mir. Und also Linz-Wien war überhaupt kein Thema, also das zu reisen war einfach völlig normal und Rosen und was uns alles eingefallen ist, Bettdecken zu Herzen zu formen und Badewanne und Mondlicht und sonstiges, also das war einfach eine voll schöne Zeit.
Und bei mir war es so, dass ich damals, wie ich den Stefan kennengelernt habe, 1998 war das, schon eine Scheidung hinter mir gehabt habe. Das heißt, ich war 2,5 Jahre lang, so genau wie es statistisch meist rauskommt, 2,5 Jahre lang vorher verheiratet. Und dann habe ich plötzlich diesen Mann kennengelernt und habe mir gedacht, boah, Wahnsinn. Und mit dem wird es mir sicher immer gut gehen. Das ist so unglaublich. Das wird alle die ganzen Themen, die vorher gehabt habe mit meinem ersten Mann, die werden sicher nicht mehr auftauchen. Das ist so ein super Mann, das gibt es gar nicht.
Und es war ja auch so. Aber Sie hören schon, ich habe gesagt, war. Ja. Und ja, es hat ungefähr 18 Monate plus minus gedauert.
Und bei mir hat sich das zum Beispiel recht gut gezeigt, meine Verliebtheit an dem, wie begeistert ich war von Stefans Fahrstil. Also ich bin so richtig beim Autofahren ganz entspannt im Arm gesessen und habe mir gedacht, der fährt so männlich, toll mit dem Auto. Und ich war so richtig begeistert von seinem Fahrstil. Ja, und das hat sich aber dann irgendwann geändert.
Ich war total begeistert von den Kochkünsten meiner Frau, in unterschiedlichster Form. Also ich war immer hin und weg und habe mir in keiner Weise irgendwie vorstellen können, dass ich es besser machen könnte. Bis zu einem Zeitpunkt, wo dann so klar geworden ist, ey, das Herzerl, das hat auch eine Blindenschleife um. Die sieht nicht so richtig gut, ja? Weil nämlich diese romantische Phase mit dem Herzerl mit der Blindenschleife ist so, dass man eben im Mondenschein wirklich so alles Positive sieht und diese rosarote Brille aufhat. Und wie ich da so begeistert war von Elisabeths Kochkünsten, ist eines Tages plötzlich der Moment gekommen, wo ich mir gedacht habe, hey, irgendwie könnt ihr ein bisschen mehr Strom sparen beim Kochen. Und dann habe ich das zur Sprache gebracht. Dann habe ich gesagt, können wir nicht die Platten ein bisschen zurückdrehen?
Und ich war natürlich irritiert. Also ich habe mir gedacht, was ist denn jetzt los? Ja, also was ist jetzt?
Dann habe ich es wieder probiert und wieder. Und sie ist nicht eingestiegen drauf, weil sie gesagt hat, nein, das braucht diese Energie.
Es ist ganz wichtig, dass die Tomatensauce lange köchelt auf niedriger Temperatur zum Beispiel.
Und dann haben wir gedacht, ich bin aber überzeugt davon und ich schalte es einfach zurück. Und das war der Zeitpunkt, wo plötzlich im Mondenschein dann unsere Schattenseiten sichtbar worden sind. Nämlich mein kontrollierender, rigider Ansatz, meine besserwisserische Ader oder einfach meine Überzeugung, dass ich viel besser und ökonomischer kochen kann als die Elisabeth.
Das hast du aber jetzt schön gesagt. Daheim sagt er das nicht immer so, dass er besser wisserisch ist.
Aber jetzt kannst du erzählen, was bei dir war.
Ja, und ich natürlich. Was ich natürlich dann habe, war das zum Beispiel beim Autofahren. Es ist sicher was, was Sie alle nicht kennen. Aber ich gebe es zu, das ist das, was ich immer wieder dann gemacht habe. Dass ich gesagt habe, kannst du nicht jetzt doch blinken? Du weißt, jede Richtungsänderung ist anzuzeigen. Oder bitte fahr nicht so schnell. Oder bitte Abstand halten und so weiter und so weiter. Also alle diese Dinge, ja. Also dass ich nicht mehr so entspannt diesen Fahrstil genossen habe, sondern dass ich mich dann in die Kritik, in das Nörglerische reingekommen bin. Und das war nicht nur auf der Ebene, sondern das war eigentlich, sagen Sie ja, diese Konflikte, die tiefer sind. Tiefer drunter war ja mehr das so, dass ich mir gedacht habe, am Anfang, wie ich Stefan kennengelernt habe, man, diese männliche Präsenz, diese Ruhe, diese Kraft. Und dann, wo wir aber schon längere Zeit zusammen waren, dann ist mir so das gekommen, dass ich mir gedacht habe, eigentlich redet er zu wenig. Und gerade über seine Gefühle, ja, und recht emotional ist er nicht, ja, also so. Und ich habe dann natürlich begonnen, dass ich eher so nörglerisch geworden bin, kritisch, nörglerisch, emotional, ja, und vorwurfsvoll, Schuldzuweisungen, nie redest du mit mir und immer schaust du irgendwo ein, Arbeit ist immer wichtiger als ich, also alle diese Themen, die halt dann zum Vorschein kommen, sicher nur bei uns zwar, sonst bei Niamp, da erinnern Sie wahrscheinlich, oder? Ja.
Also, wenn wir davon ausgehen, dass das nur bei uns so ist, dann war nämlich nur bei uns der Konflikt und der Kampf sichtbar. Und es ist dann so gewesen, dass wir dann an einem Punkt waren, wo wir uns gedacht haben, naja, also so wollen wir eigentlich nicht leben miteinander. Und das war dann so, dass die Elisabeth gesagt hat, du, ich glaube, jetzt müssen wir was tun für uns. Und zuerst waren natürlich auch so Vorwürfe wie jetzt, leiste mal Beziehungsarbeit. Und ich mir dachte, als Nicht-Psychologe, Nicht-Psychotherapeut, was ist das? Ja? Ich habe das nicht gelernt bei meinen Eltern, wie man Beziehungsarbeit leistet. Da habe ich nur gelernt, mein Vater, Ego-Trip, immer weiter, weiter, weiter. Meine Mutter hat immer geschluckt, 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 bis irgendwann explodiert ist. Dann ist mein Vater wieder ein bisschen kleiner geworden, hat sich wieder herantastet, Gutpunkte gesammelt und dann ist es wieder weitergegangen, bis meine Mutter dann wieder irgendwann explodiert ist. Das habe ich gelernt, so lebt man Beziehung. Und dann habe ich mir natürlich einen Profi ausgesucht. Und dann haben wir eben miteinander so einen Paar-Workshop gemacht Und der war super. Weil ich bin heimgegangen mit so einer richtig großen, dicken Toolbox, so einer Gerätekiste mit lauter wichtigen, guten Sachen, wie man Beziehungsarbeit leisten kann. Da habe ich es echt gelernt und ich war so begeistert davon damals, dass ich mir gedacht habe, das war was, was ich gerne in meinen Seminaren auch vermitteln will. Und das hat uns dann später auch dazu gebracht, dass wir eben Workshops mit Paaren machen. Aber zurück zu unserer Reise. Also diese zweite Ebene der Liebesreise ist der Machtkampf. Und da ist es so, dass eben die Konflikte auf der körperlichen, aber eben auch auf der emotionalen und der Herzensebene einfach zeigen. Und da ist es oft so, dass manche Paare auseinandergehen, weil sie einfach sagen, so will ich eigentlich nicht und ich suche mir einen anderen. Und das funktioniert dann auch ganz gut, weil man kommt dann gleich mal wieder rein in die romantische Phase, wunderbar, aber irgendwann bist du wieder dort bei dem Machtkampf, bei den Unterschiedlichkeiten und dem Konflikt, dem, dass du einfach am Abend plötzlich nicht nur das Oben siehst, sondern auch die Schattenseiten des Partners wahrnimmst.
Und warum wir schreiben eben nicht nur auf der Herzensebene, sondern auf der körperlichen Ebene, weil dann eben genau das eintritt, was ja immer wieder gesagt wird, dass in langjährigen Beziehungen Sexualität nicht mehr so erfüllend ist, nicht mehr so toll ist. Also das heißt, es zeigt sich einfach auf der sexuellen Ebene, dass was nicht mehr so stimmt, indem Lustlosigkeit oder Verweigerung oder Fremdgehen, also alle möglichen Dinge, dass man einfach auf der körperlichen Ebene nicht mehr so zusammenkommt. Ja? Und das ist ein Ausdruck auch von dem, dass man in einem Kampf ist. Weil wenn die Verbindung stimmt, dann wird das einfach auch wieder. Ja? Aber darum ist es uns wichtig, dass wir es da auch hinschreiben und dass dann viele Paare auch verzweifelt versuchen, gerade auf der körperlichen Ebene auch wieder in Verbindung zu kommen und vernachlässigen aber dabei, dass es gar nicht so sehr um die körperliche Ebene geht, sondern wirklich um die Herzensebene. Und wenn die Herzensebene, wenn man da zusammen ist, dann kommt man auf der körperlichen Ebene wieder zusammen. Aber wenn man immer probiert, auf der körperlichen Ebene sozusagen Konflikte zu lösen, dann kommt man meistens nicht so leicht wieder zusammen. Ja? Also es ist auf der Ebene höher, so ein Stockwerk höher. Also nicht da unten, sondern da heroben, dass ein Thema besteht.
In dieser Phase passiert es auch, dass das Herz dann eben Narben kriegt, Pflaster notwendig sind.
Verletzungen passieren, tiefere oder weniger tiefe. Also bei uns war es zum Beispiel so, dass sie dann natürlich alte Geschichten wiederholt haben. Ja, also meine Eltern haben sich scheiden lassen, da war ich 7 Jahre. Und natürlich habe ich mir einen Mann gesucht, der über lange Zeit immer wieder weg ist oder weg war auch. Ja, also so ein Bergsteiger, der 49 Tage weg war, ja. Und vorher schon weg, weil er so viel trainiert hat und nachher hat er dann auch keine Zeit gehabt, ja. Und ich habe irgendwie so dann, sind so alte Geschichten von mir dadurch wieder aktualisiert worden, von dem, wie mein Vater plötzlich weg war, weil meine Eltern sich scheiden haben lassen, ja. Das hat natürlich sehr weh getan und das war, obwohl ich vorher schon so viel Psychotherapie, Ausbildungen gemacht habe, Fortbildungen, Supervisionen, Selbsterfahrung, Intervision und so weiter, ist es trotzdem in der Beziehung, kommen dann noch mit Themen auf den Tisch, auf die denkt man nicht mehr, da denkt man sich, ja, die habe ich eh schon aufgearbeitet oder bin ich eh schon durch. Aber es stimmt nicht. Durch die Beziehung kommt es nur mehr auf einer ganz anderen Ebene, weil natürlich ein Therapeut nie mit einem so nahe ist wie der eigene Partner. Das heißt, der eigene Partner oder die eigene Partnerin zeigen einem schon genau, wo man selber noch wachsen darf. Ja.
Im Machtkampf ist es dann auch so, dass oft die apokalyptischen Reiter losgelassen werden. Der Begriff stammt von John Gottman und ich habe es versucht, grafisch darzustellen. Der erste apokalyptische Reiter ist die Kritik, wie zum Beispiel, wenn ich heimkomme, habe ich damals, kann ich mich heute noch erinnern, passiert mir heutzutage fast nimmer, indem ich dann sage, du, die Garage war schon wieder offen. Hast wieder vergessen, die Garage zuzumachen oder so. Solche Sachen, die man so zwischendrin einfliegt, ist eine wunderbare Möglichkeit, so nach Hause zu kommen, dass einfach Verbindung nicht entsteht. Also gut ist, wenn man heimkommt und sagt, mein Liebling, voll schön, du hast die Garage schon aufgemacht für mich. Ja, man lernt. Jedenfalls, was ich versucht habe, eben diese apokalyptischen Reiter grafisch darzustellen, ist so, wenn man jetzt Beziehung als Beziehungsgarten nimmt, so als Wachstumsbereich zwischen den beiden Partnern, dann floriert das, wenn die beiden in Verbindung sind. Und mit jeder Wertschätzung und jedem liebevollen Verhalten wächst da wieder eine Eicheblume und da ist dann so ein richtiges Paradies zwischen den beiden. Und wenn dann so ein richtiger, dicker, fetter Kritikreiter da durchreitet durch den Garten, könnt ihr euch schon vorstellen, was da passiert. Ja? Also wenn es ein kleiner Kritikreiter ist, der wird sich schon durchschlängeln durch den Garten, aber so ein großer, der hinterlässt einfach Spuren. Und da ist dann zuerst so, dass sie vielleicht ein bisschen betroppitzt reinschaut, aber dann irgendwann ist es so, dass man sagt, boah, das finde ich aber eigentlich nicht lustig. Und dann eben der Ärger kommt. Und genauso verhält sich es auch mit den anderen apokalyptischen Reitern, wie zum Beispiel Verachtung. Fällt dir da ein Beispiel
ein? Hast du das Autofahren am Misthaufen gelernt oder sowas zum Beispiel?
Oder macht sie daheim nie die Türen zu? Der dritte apokalyptische Reiter ist dann die Rechtfertigung, dass man einfach immer schaut, dass man nur ja keine Schuld eingesteht, sondern immer dem Partner meistens die Schuld zuweist, wie zum Beispiel.
Wie zum Beispiel, ja, aber du hast ja vorgestern das und das gemacht und außerdem brauchst du mir überhaupt nichts erzählen, weil ich meine, ja, wir brauchen gar nicht weiterreden.
Und der vierte, den der Gottman definiert hat, ist das Mauern. So richtig hinstellen und sagen, rutsch mir doch am Buckel runter. Oder umdrehen und geh. Ja? Genau. Also das sind dann schon schwere Reiter, die einfach den Beziehungsgarten nachhaltig in Mitleidenschaft ziehen. Und deshalb ist es so wichtig, die draußen zu halten, diese Reiter. Und wenn es einmal passiert, dass man versucht, es wieder gut zu machen, was die niedertrampeln im Garten.
Ja, und das Mauern, das ist schon etwas, was weit verbreitet ist, also meistens bei den Nachbarn oder sonstigen Personen, natürlich nie bei einem selber. Dieses Mauern ist so dieses, wo dann die Nachbarn zum Beispiel erzählen, jetzt probiere ich einfach schon so viel und ich komme nicht an bei ihm oder ihr. Ich dringe nicht durch, das ist ein Wahnsinn, ich erwische ihn nicht mehr, ich erreiche sie nicht mehr oder ich erreiche ihn nicht mehr. Ja? Dieses Mauern ist wirklich was verbreitet ist. Ja? Sehr schwierig, einfach damit umzugehen und schmerzhaft, ja, für die Person, die offen ist und probiert.
In der Phase des Machtkampfs ist es dann auch so, dass Themen immer wieder unter den Teppich gekehrt werden. Und das ist dann so, dass dann so ein Teppichgebirge entsteht. Und spätestens, wenn der Fernseher dann beginnt runterzurollen, sollte man sich einmal den Themen annehmen, die da unter den Teppich sind, weil sonst wird es schwierig.
Das ist das so, wo man vielleicht trotzdem immer noch versucht, es ist eh nicht so tragisch und so weiter und irgendwie nicht ehrlich ist. Ja? Also sich nicht traut, dass man zu dem steht, wie es einem wirklich geht, sondern mehr immer wieder schaut, dass man doch noch das Ganze rettet und gut macht.
Das ist dann so in dem Machtkampf, dass es so Phasen gibt, wo man dann plötzlich bei der Polizei anruft und sagt, hallo, Polizei, da ist ein Mann in meinem Haus und er weigert sich zu gehen. Nein, ich bin nicht verletzt. Nein, ich bin eher enttäuscht. Naja, er sagt, er ist mein Mann, aber er ist sicher nicht der Mann, in den ich mich verliebt habe. Oder so wie im Machtkampf ist es dann oft einmal so, dass man sagt, sag, dass du mich bewunderst. Oder man sich die Frage stellt, ey, warum verführst du mich eigentlich nicht mehr? Und da stellt sich halt die Frage, ist es der Stacheldraht, der Hund oder doch der Morgenstern? Oder vielleicht doch die Rüstung, die das ein bisschen unmöglich macht. Und letztendlich geht es eigentlich um Sichtweisen. Nämlich, wenn man jetzt die beiden Partner hernimmt, das ist ein 9, ja, die er da sieht. Und für sie ist es ein 6. Und im Machtkampf ist es dann so, dass man sie darauf einschießt, nämlich, das ist ein 6, Blödsinn, das ist ein 9. Also wirklich, ich weiß, dass das ein 6 ist, ja. Ich weiß, dass das ein 9 ist, ja. Wenn das kein 9 ist, dann lasse ich mich scheiden, ja. Also so kann sich das aufschaukeln zwischen den beiden Partnern. Und jedenfalls, wie man sich dann fühlt im Machtkampf, ist genau so.
Wir haben ihn übrigens gefragt, ob wir das von ihm her zeigen dürfen, gell?
Ja.
Das ist Foto.
Ist da auch ein guter Toni.
Aus Tirol.
Ja. Im Innsbrucker Alpenzoo. Gut, und wir haben dann schon gesagt, aus dem Machtkampf gibt es nicht die Möglichkeit auszusteigen und so zurück in die romantische Phase zu gehen mit einer neuen Partnerin, mit einem neuen Partner, so quasi wie man Wohnung wechselt, macht Sinn, um eben wieder in diese körpereigenen Drogen zu kommen, die rosarote Brille wieder zu haben und alles ist wieder wunderbar.
Wie sie bei uns der Machtkampf geäußert hat, war das, dass eben zum Beispiel dieses Schweigen, unter Anführungszeichen, also bei uns war es halt so, ich war halt die, die dann immer geredet hat und geredet und geredet und da und gemacht, wie mein Mann halt schon am Anfang gesagt hat, ich habe ihn immer eher geschleppt. Und der Stefan hat sich halt am Anfang irgendwie als Fels in der Brandung erwiesen in unserer romantischen Phase und später ist er dann eigentlich zum Klotz am Bein geworden bei mir. Beziehungsweise habe ich auch manchmal das Gefühl gehabt, Maria ist wie der Ayers Rock. Ja? Also der rührt sich keinen Millimeter. Ja? Also das war dann im Machtkampf wirklich oft extrem schwierig für mich, weil ich mir dachte, ich bemühe mich so, ich mache, ich tue und er rührt sich nicht und er kommt nicht und er sagt nichts. Ja? Und habe aber natürlich nicht sehen wollen, was ich dazu beitragen habe, dass wir dieses Thema gehabt haben, sondern ich habe geglaubt, der Sechser ist richtig. Ich habe den Sechser gesehen. Ja? Und ich habe nicht sehen können, dass der Stefan den Neiner sieht. Ja? Und dass ich mit dem, wie ich damals emotional war und dass ich ihm eigentlich gar keinen Raum gegeben habe, dafür seine Gefühle zu zeigen, weil ich ihm auch gar keine Sicherheit gegeben habe, das zu sagen, hat dazu geführt, dass wir da nicht rausgekommen sind, aus dem Wickel. Ja? Da werden wir dann später noch was erzählen dazu.
Und eine Möglichkeit ist es natürlich, da wieder zurückzugehen, aber eben aus unserer Sicht sind Sackgassen, weil man verschiebt eigentlich die Möglichkeit für Entwicklung nur auf die nächste Beziehung. Und irgendwann stehst du wieder am gleichen Punkt. Für mich gibt es da so ein erleuchtendes Beispiel einer Kollegin aus Amerika, die ihren Mann verlassen hat, irgendwann, weil es ihr gereicht hat, weil es einfach nur war. Sie hat sich dann in eine Frau verliebt und 2 Jahre später war es wieder am gleichen Punkt mit der Frau. Also liegt es offensichtlich weniger am Partner oder am Geschlecht des Partners, sondern wirklich an einem selber. Und von dem her ist das Gescheiteste, man setzt sich mit dem Partner auseinander, der an seiner Seite ist und geht in die nächste Phase. Nämlich geht zu dem Thema Entscheidung. Entscheidung zu mir, zu dir und zu uns. Und dafür braucht es eben dieses Reisegepäck. Mutig und ehrlich Ja zu mir, zu meiner Sichtweise und zu meinen Gefühlen und zu meiner Geschichte. Also dass einfach klar ist, ich stehe dazu, dass ich einfach einen Sechser sieg. Ich stehe dazu, was immer ich an Rucksack mitbringe aus meiner Vergangenheit und meinen Prägungen und was da für Gefühle da sind.
Genau, und das ist so wichtig, so diese Ehrlichkeit auch wirklich zu haben. Ja, weil oft ist es so in Beziehungen, dass eine Person ständig über sich nachdenkt, über sich reflektiert, vielleicht da sich selber immer wieder verändert und sich selbst hinterfragt und aber dann nicht sehen kann, dass die andere Person auch einen Teil dazu beiträgt. Ja, es gibt Menschen, die sind eher so selbstreflektierend und andere, die sagen leichter, na du hast Schuld. Ja? Und für die Menschen, die eher bei sich selber immer anfangen, ist es gut, wenn sie lernen, dass zu dem stehen, was ihre Gefühle sind, also ehrlich sind. Und auch einmal der anderen Person die Möglichkeit geben, dass sie auch da einen Teil davon anschauen kann. Ja? Und für die anderen ist es wichtig, dass sie einmal schauen, aha, eigentlich konnte ich doch einmal weniger meinen Kopf in den Sand stecken oder weniger mauern und einmal hinschauen, was hat es denn auch mit mir zu tun, dass wir nicht zusammenkommen mit dem Thema 6 und 9.
Das Zweite, was wichtig ist, eben neben dem zu mir zu stehen, auch zum Partner zu stehen. Und dafür gehört Offenheit und eine Neugierde dazu. So ein Forschergeist, ich möchte herausfinden, hey, was ist das für ein Mensch an meiner Seite? Und ich möchte mit dir durchs Leben gehen und schauen wir, wie wir da tun miteinander. Also ja zu dir, zu deinen Gefühlen, zu deiner Geschichte und zu deiner Perspektive. Wirklich ja dazu zu sagen und endlich dieses Teppichgebirge zu beginnen abzubauen. Lass es uns endlich angehen und den Teppichberg beseitigen. Stück für Stück einfach rausholen, was da unten eingekehrt worden ist.
Genau, und bei uns war es dann zum Beispiel so, dass eben diese Verletzung, dieses Weggehen, ja, dieses Nicht-Präsent-Sein von Stefan, das sie immer wieder wiederholt hat, einerseits im Großen, indem er halt dann wochenlang irgendwo in die Berg war, oder im Kleinen, indem er irgendwo anders hin verschwunden ist, ich nicht genau gewusst habe, wo ist er denn jetzt, oder wie läuft denn der heutige Tag, oder gibt es irgendeine Vereinbarung, oder einfach nicht da war irgendwie, nicht präsent, die ich irgendwie nicht gespürt habe oder so. Das war so im Kleinen, dass wir draufgekommen sind, was ist denn das eigentlich? Ja? Also einerseits wollte ich über seine Gefühle hören, aber wenn er wirklich was erzählt hat, dann war ich in meinem Muster und wollte aber das nicht hören, weil es hat immer bestimmte Dinge gegeben, die ich hören wollte. Und wenn er nicht das gesagt hat, was ich hören wollte, dann habe ich es nicht hören können. Ja? Das finde ich so wichtig, genau bei dem Beispiel, dass diese Vorstellungen auch, was man gern hören möchte vom Partner, zu bestimmten Zeiten wichtig sind, dass man es einfach auch fallen lässt, ja? Und einmal das hört, was wirklich kommt.
Und einfach nur offen und neugierig ist und sie denkt, hey, wer ist das an meiner Seite? Und erzähl mir mehr.
Und damals war ja so ein Spiel zwischen uns, dass der Stefan dann begonnen hat, zum Beispiel mir Dinge zu erzählen, die überhaupt nichts mit dem zu tun gehabt haben, was wir eigentlich besprochen haben gerade.
Ja? Das war dann so ein anfänglich unbewusster Präsenztest. Da habe ich die Elisabeth abgecheckt, ob sie präsent ist für mich, ob es wirklich da ist für mich und das hören will von mir. Und manchmal hat es ihn bestanden, manchmal nicht. Da sind wir dann meistens dann wieder im Streit gelandet oder war der Dialog einfach nicht wirklich sinnvoll, nicht wirklich effizient. Aber manchmal hat es ihn bestanden und dann bin ich schon rausgeguckt mit den Sachen und dann irgendwann sind wir draufgekommen, was da für ein Spiel zwischen uns läuft. Weil anfänglich ist es ja oft so, dass was unbewusst läuft und du das noch nicht zuordnen kannst, sondern erst mit der Zeit das bewusst wird. Ja, und bei der Entscheidung gibt es eben nicht nur das Ja zu mir, zu dir, sondern auch wirklich zu uns und unserem Veränderungsprozess, also so veränderungsbereit, zuversichtlich, ausdauernd, offen, mutig und neugierig zu dem Wir, zu dem, was wir auf unserer Reise da miteinander erleben werden. Deshalb habe ich zuerst eben im Reisegepäck gesagt, was alles notwendig ist für diese Reise. Und dann hinzukommen und zu sagen, hey, ganz egal, was das jetzt ist da zwischen uns, es ist okay und beide lächeln und beide schauen einmal so drauf. Gut, dann gibt es natürlich etliche Hürden, dass man zu dieser Entscheidung kommt, ja, dass man sagt, ja, hey, machen wir das miteinander. Da gibt es nämlich etliche Hürden, wie zum Beispiel der Alltag und die Routine. Das ist eine riesige, gute Hürde. Da kann man jederzeit sagen, okay, nein, ist nicht. Es ist einfach so viel und wir schaffen das nicht, dass wir da zusammenkommen. Kinder können eine gute Hürde sein, dass man da einen Weg rundherum macht. Beißt sich natürlich die Katze in den Schwanz, weil die Kinder merken das natürlich, wenn Mama und Papa ständig miteinander hacheln. Also gut ist, wenn man diese Hürden nicht umgeht, sondern wirklich nimmt. Zeitlicher Druck kann eine Hürde sein. Oder die Arbeit im Allgemeinen. Und natürlich gibt es etliche andere Hürden, die ihr sicherlich kennt oder vielleicht zumindest von den Nachbarn kennt. Dann gibt es Fallstricke in dieser Beziehungsarbeit, wie zum Beispiel Überzeugungen. Ich bin im Recht, ist eine ganz gute Möglichkeit, nicht in die Beziehungsarbeit zu gehen. War das bei uns der Fall? Ich komme nicht erinnern. Der andere muss sich verändern, ist auch ein Fallstrick. Weil klar ist, man muss beide müssen sich verändern, beide müssen hinschauen, beide müssen offen sein und neugierig sein, dass es weitergeht.
Und das sind natürlich schon, also so der andere muss sich verändern, das ist schon sehr weit verbreitet. Mhm. Ja. Einerseits bei uns war das sehr, sehr stark da, ja, also so, dass ich dann das Gefühl gehabt habe, ja, er muss jetzt endlich einmal über seine Gefühle reden, das geht doch nicht, oder? Oder ich merke es immer wieder bei meiner Arbeit mit Paaren in der Praxis, dass halt Paare kommen und sagen, können Sie nicht mit meiner Frau oder mit meinem Mann irgendwas machen, damit es jetzt endlich einmal nicht mehr so spinnt oder anders wird oder so, ja? Also, beziehungsweise, dass natürlich auch viele Leute sagen, nein, du musst in Therapie gehen, das geht auch nicht, das ist ja Wahnsinn, oder geh einmal zu irgendwem und rette mal aus mit wem, weil das kann so nicht mehr weitergehen. Ja? Also spätestens dann weiß man, dass man wirklich in einem Kampf ist. Und man weiß natürlich auch, dass man in einem Kampf ist, wenn irgendwie ganz klar ist, wer Schuld hat. Ja? Nämlich dann, wenn man glaubt, dass die andere Person Schuld hat, dann weiß man, oder wenn man auch genau weiß, wer das Problem hat. Ja? Meistens weiß man ja ganz genau, wer das Problem hat. Ja? Nämlich die andere Person. Und ich habe keins, also musst du was tun. Ja, also spätestens dann, das ist wirklich ein extrem guter Marker dafür, dass man weiß, okay, ich muss auch was tun, weil wenn ich glaube, dass ich nichts verändern muss oder dass ich nichts damit zu tun habe, spätestens dann weiß man, es sind beide drinnen in dem Konflikt oder in dem Thema. Ja?
Ein weiterer Fallstrick ist zum Beispiel die Überzeugung, dass der Partner verantwortlich sein muss für mein Glück. Dass nicht ich verantwortlich bin für mein Glück, sondern dass der Partner verantwortlich ist für mein Glück.
Jetzt kennst du mich schon 15 Jahre und du weißt immer noch nicht, was ich da oder da will. Das ist ein Wahnsinn, das kann es ja wohl nicht geben. Ja? Also so diese Erwartungen, die oft da sind, diese unausgesprochenen Erwartungen und dann natürlich auch diese Enttäuschung, die auftaucht, wenn der Partner oder die Partnerin das nicht erfüllt, was man sie ohne sich selbst zu verbalisieren sozusagen erwartet. Ja? Das ist so wichtig zu sagen, was man will, damit man das erkennen kann, was man will.
Ein weiterer Fallstrick ist das, dass man die Überzeugung hat, dass die Beziehung und im Speziellen die Sexualität von alleine funktionieren muss, dass man da nichts dafür tun muss, dass das einfach flutschen muss, dass das einfach
spontan
geht.
Das muss spontan sein. Es kann es wohl nicht geben, dass man für Sexualität sie Termine ausmachen muss. Das ist so ein Blödsinn. Ja? Oder dass man da was tun muss dafür. Ich meine, das ist ja wirklich, wie kann es denn das geben?
Ja. Sexualität passiert immer dann, wenn eine richtige Anziehung zwischen beiden ist und dann geht man ins Bett miteinander. Ja, könnte sein, dass das im Nachkampf dann ziemlich austrocknet,
ja, die Variante. Das stimmt.
Und was letztendlich daherkommt, ist die Angst. Und da gefällt uns ein Zitat von Rainer Maria Rilke sehr gut, der eben die Ängste vergleicht mit Drachen, die in unseren Herzen die größten Schätze bewachen. Und das ist schon, also das, aus unserer Sicht trifft es das voll, weil wenn man sich dann diesem Drachen der Angst stellt und wirklich mit dem ringt und den nicht besiegt, aber sich mit dem auseinandersetzt, dann gibt er irgendwann den Schatz frei, der vorhanden ist. Und Angst ist ja was in mir entsteht. Und da immer wieder hinzuschauen, hey, woher kommt die Angst, was ist es, warum mache ich mir da jetzt in die Hosen mit meiner Frau, dass ich mir das anschaue einfach, woher kommt die Angst, dann kann ich irgendwann den Schatz bergen.
Und alleine schon sich das einzugestehen, dass es wirklich Ängste gibt, die man nicht als Ängste identifizieren würde, ja? Also die man gar nicht spürt als Angst, das finde ich auch so wichtig, wirklich zu erkennen, da gibt es Ängste, die spürt man nicht, aber die äußern sich darin, dass man zum Beispiel plötzlich total miert wird, wenn die Partnerin mit einem reden will
und einschläft. Es hat eine Phase gegeben in unserer Beziehung, da haben wir Dialoge gemacht und ich habe mich wirklich bemüht. Ich wollte Dialog machen, aber irgendwann hat mein Unbewusstes gesagt, nichts Dialog, gefährlich, Angst, und ich bin einfach eingeschlafen. Während reden bin ich eingeschlafen. Das war natürlich weniger günstig für uns. Also. Dann hat die Elisabeth schon so ein Frühwarnsystem entwickelt. Er hat gesagt, du schlafst ein. Und ich habe gedacht, nein, ich schlafe nicht ein, ich bin putzmunter. 2 Minuten später hat mir schon wieder die Augenlider zugedruckt. Bis wir dann irgendwann draufgekommen sind, dass das einfach nur die Vermeidung ist, bestimmte Themen miteinander zu besprechen. Scham, Tabus und Verletzlichkeit ist natürlich auch ein Thema, das ist ähnlich wie die Angst, ja, dem man sich stellen muss in der Beziehung. Wenn man weiterkommen will, wenn man in die Richtung unverschämt glücklich gehen möchte.
Genau, und wenn man auch will, dass die Beziehung lebendig bleibt, weil diese ganzen Ängste oder auch Schamgefühle, Tabus, die schleichen sie automatisch ein. Das ist einfach so. Ja? Und wenn man da nicht sozusagen diesen Forscher, Forscherinnengeist, diesen Abenteurergeist, wenn man da nicht dran bleibt, dann verliert man langsam die Lebendigkeit in der Verbindung, ja? In der Beziehung. Die Verbindung wird zum Alltag, zur Routine. Das ist auch schön, wenn es einen Alltag gibt und eine Routine. Das ist auch wichtig in einer Beziehung. Ja? Es kann nicht immer über drüber sein. Ja? Aber man spürt schon genau, sind wir eigentlich nur miteinander oder sind wir eher schon nebeneinander? Das ist so das eine. Und ist man eigentlich schon fad mit meiner Partnerin, mit meinem Partner, weiß ich schon gar nicht mehr, was ich mit ihm oder ihr reden soll, wenn ich einmal irgendwo sitze, in einem Restaurant oder so. Ja? Also Sie kennen das vielleicht, wenn Sie in ein Restaurant gehen und Sie schauen sich andere Paare an, dass es manchmal Paare gibt, die dort sitzen und nichts reden miteinander. Oder, wie wir jetzt gesehen haben, wie
man... Irrsinnig viel am Handy um und um
alle tippen. Alle nebeneinander, also einander gegenüber sitzen und jeder schaut in sein Handy rein. Ja? Also unglaublich, wie wenig Kommunikation dann noch mehr ist.
Ja. Und das sind dann so die Ausreden, die daherkommen. Eine haben wir jetzt eben schon gesagt, eben plötzlich auftretende Müdigkeit. Oder dann Variante, die wir einmal gehabt haben, ist so, das ist ja alles ein Psychoschass. Lass mich in Ruhe mit dem. Bis dann irgendwann draufkomme, naja, Psycho ist schon, aber das hinten auch stimmt nicht. Oder bringt eh nichts. Ja? Also manchmal war ja so an einem Punkt, wo man dachte, es bringt nichts, so ein Scheiße. Es ist ein Wahnsinn, es geht nichts weiter. Ja? Und gerade das sind dann meistens die Punkte, die knapp vorm Durchbruch sind. Einfach nicht aufgeben, deshalb die Ausdauer. Oder habe ich keine Zeit, später, morgen. Morgen, ja morgen, fange ich ein neues Leben an. Funktioniert nicht. Packt es an, gleich. Am besten heute noch. Oder es gibt jetzt Wichtigeres zu tun.
Es gibt immer Wichtigeres zu tun. Das ist so klar. Ja. Es gibt immer Wichtigeres zu tun. Und sich nicht die Zeit zu nehmen, einmal zu schauen, wie geht es uns denn miteinander? Oder was möchte man denn einfach miteinander erleben? Es geht ja gar nicht um das, ständig Beziehung zu klären, sondern einfach eine Gaudi haben miteinander, irgendwas erleben miteinander, sich Wünsche und Träume erfüllen miteinander. Ja? Schön haben miteinander, feiern, lustig haben, Gaudi machen, sich gegenseitig kitzeln.
Oder Fußball spielen.
Genau.
Ja, und wenn wir jetzt auf der Reise weiterschauen, dann ist es so, dass der nächste Schritt dann eben die Bewusstwerdung ist, wo man einfach draufkommt, hey, jetzt kapiere ich das, wie das ist zwischen uns. Wo man dann vor dem Sechser steht und sagt, das ist ein Sechs und das ist ein Neun. Ja? Und dann der nächste Schritt ist, aus meiner Sicht ist das ein Sechs. Okay, und aus meiner Sicht ist es ein Neun. Das ist schon völlig eine andere Variante, wie man miteinander ins Gespräch kommt. Und dann geht es aus unserer Sicht um etwas ganz was Entscheidendes. Nämlich, dass man dann sein Herz ausstattet mit zwei Ohren. So dass man wirklich so auf eine liebevolle Art und Weise beginnt zu hören, was die Sichtweise des Partners ist und wie der tickt, wie, woher der kommt, was der für eine Art der Sicht auf die Dinge hat, die meistens sehr unterschiedlich ist zu der eigenen.
Und das ist natürlich ein immerwährender Prozess, weil das hört nie auf. Ja? Also so mit dem Herzen zu hören, ist was man immer nur lernen können. Ja? Das heißt, der anderen Person so viel Sicherheit zu geben, dass ganz egal, was die andere Person erzählt, man nicht in irgendwelche Schutzmuster, in solche apokalyptischen Reiter reingeht und kritisch ist oder vorwurfsvoll oder mauert oder alle möglichen destruktiven Kommunikationsmuster verwendet, sondern dass man wirklich lernt, immer mehr mit dem eigenen Herzen zu hören. Ja, und die Ohren werden immer größer und das Herz. Ganz was Wichtiges.
Und wenn wir es jetzt auf unsere Situation mit der 6 und der 9 wieder transportieren, dann ist es so, aha, aus deiner Sicht ist es ein 9. Erzähl mir mehr. Also wenn ich auf dieses Gebilde schaue, dann ist da vorne ein Bogen und da hinten ein Loch und so weiter und so weiter. Und dann, der nächste Schritt, dann wirklich rüber zu gehen auf die andere Seite und diese Perspektive wahrzunehmen und dann drauf zu kommen, tatsächlich, das ist ein Neun. Jetzt kann ich die verstehen. Und der Partner kann sagen, wow, jetzt fühle ich mich endlich gehört und verstanden von dir. Und wenn diese Qualität entsteht zwischen euch, dann entsteht auch dieses unverschämte Glück, wo man sagt, hey, wow, mit dir bin ich zusammen, wow, voll schön. Und natürlich auch in die andere Richtung. Wow, aus deiner Perspektive ist es ja wirklich ein Sex. Wow, so schön, dass du mich endlich hörst und verstehst. Ja? Und dann ist diese Qualität da, die man braucht, um da weiterzukommen, um zu sehen, hey, wie ist das, wie kann Beziehung gelingen?
Das heißt, bei uns war es so, dass für mich so schön war, wo ich verstehe habe können, warum der Stefan nicht so gern über seine Gefühle gesprochen hat oder die vielleicht nicht so gezackt hat. Ja. So das erste Mal wirklich zu hören, was da der Hintergrund ist und auch mein Herz oder meine Ohren so groß zu machen, dass ich ihm den Raum geben kann dafür, dass er mir die Geschichte erzählen kann, woher das kommt, damit ich ihn wirklich verstehen kann. Also das hat ganz viel zwischen uns entspannt, würde ich sagen. Ja. Weil
oder ich draufgekommen bin, hey, was an diesem Verschwinden so dramatisch ist für die Elisabeth. Für mich war es ja überhaupt nicht dramatisch. Ich habe einfach das gemacht, was mir wichtig war. Aber für die Elisabeth war es jedes Mal wieder so ein Abbruch der Beziehung. Und da drauf zu kommen, hey, okay, das kommt aus ihrer Geschichte. Aber das ist nämlich auch im Jetzt. Sie möchte einfach mit mir liebevoll in Verbindung sein. Drauf zu kommen, hey, was? Ah, voll schön. Das ist das, was ich eigentlich auch will. Ja? Und da hinzukommen und dann wirklich dieses Glück zu leben, das möglich ist.
Das ist ja so interessant, ich sehe das auch immer wieder mit den Paaren, mit denen ich arbeite, dass das meistens so ist, dass beide das Gleiche wollen. Ja? Aber sie dann so schwierig miteinander, dass sie glauben, es ist unterschiedlich, was sie wollen. Aber es stimmt nicht, weil meistens wollen beide in Verbindung kommen miteinander. Ja, aber sie machen so ungeschickt. Und ich sitze da manchmal dort und sage zu einer, Ma, ihr seid so süß in dem, was ihr gerade tat miteinander. Aber das führt nicht zum Ziel, weil ihr kommt nicht zusammen mit so tat. Ja? Und das führt auch oft zu einer Entspannung, dass sie merken, hey, ja, wir wollen eh das Gleiche. Wir wollen das Gleiche, aber wir müssen anders tun, dass wir zu dem kommen, was wir wollen.
Wir wollen nämlich beide 6 und 9. Magst du das nächste erklären?
Ja, genau. Und was auch wichtig ist, ist das, dass man einfach auch draufkommt, was da für Projektionen laufen auf den Partner oder die Partnerin. Also nämlich, dass man immer glaubt, die andere Person ist das Monster. Ja? Und dann draufkommt, wenn man ein bisschen Selbstreflexion betreibt, dass man selber auch ein Monster ist. Das ist so wichtig. Ja? Und dann wird es nämlich wirklich zur Gaudi insofern, weil man dann auch genau weiß, alles, was der Partner oder die Partnerin zu einem sagt, trifft zum Teil auf einen selber zu, aber auch zum großen Teil auf an selber, also auf die andere Person, aber auch auf einen selber.
Ich freue mich mittlerweile immer, wenn die Elisabeth sagt, du bist gerade das größte Ekel auf Gottes Erdboden.
Weil dann weiß er natürlich, dass ich über mich rede. Ja? Und das ist irgendwie das, was so lustig macht dann. Ja? Und ich freue mich mittlerweile auch, wenn der Stefan zu mir sagt, hey,
du bist ein richtiges Besel.
Genau. Weil ich weiß dann, dass er ist. Ja? Also das ist natürlich auch wieder, kann man gefinkelt machen und wieder in einen Machtkampf verwenden.
Aber wir sind mittlerweile so weit, dass wir da wirklich eine Gaudi haben können damit. Und wenn wir das sagen, dann wissen wir es einfach schon selber, dass wir es sind. Ja, was können wir euch noch mitgeben, so dass Beziehung gelingen kann? Nämlich, wenn wir wieder dieses Beispiel vom Garten der Liebe hernehmen, dann haben wir uns gedacht, okay, die apokalyptischen Reiter haben wir euch schon erklärt. Diese Kritik, Rechtfertigung und Verachtung und das Mauern. Aber was soll man eigentlich tun in der Beziehung? Nämlich, dass der Garten lebendig bleibt, wächst und gedeiht. Und da haben wir gesagt, okay, was ist das Wichtigste in der Beziehung? Und das Wichtigste ist die Wertschätzung. Und die Wertschätzung ist so wie das Wasser für den Garten, Wir haben dann irgendwann den alten englischen Spruch umgedeutet, nämlich an appreciation a day keeps the couples therapist away. Also eine Wertschätzung am Tag und ihr braucht nie Paartherapie. Aber nehmt euch einmal selber an der Nase und denkt mal kurz nach. Habe ich heute meiner Partnerin, meinem Partner schon Wertschätzung gegeben? Und diejenigen, die ihrem Partner schon Wertschätzung gegeben haben heute,
das kann nicht so oft sein. Oder?
Die bleiben jetzt sitzen. Nein, geht es einfach habt halt eurer Partnerin, eurem Partner schon eine Wertschätzung geben.
Oder jemanden, den ihr liebt, wenn ihr gerade nicht in Beziehung seid.
Genau. Und da könnte es sein, dass man sich gerade ertappt hat und sagt, nein, eigentlich noch nicht. Und wenn es so ist, dann Gratulation, wunderbar. Aber wie oft tut man das viel zu wenig? Wertschätzungen geben. Und das ist was ganz was Wichtiges. Mittlerweile ist das ja sogar wissenschaftlich bewiesen. Die Barbara Fredrickson hat das bewiesen, dass es wirklich pro Kritik, es braucht so einen Quotienten von 3:1. Und zwar 3 Wertschätzungen zu einer Kritik, dass man das Leben positiv meistern kann. 2:1 ist ziemlich neutral. 1:1 führt in die Depression. Und das hätte man früher nicht gedacht, dass so eine ausgeglichene Balance zwischen Kritik und Wertschätzung in Depression führen kann. Also man braucht das. Es ist wie das Wasser für einen Garten.
Und wichtig ist dabei aber auch, darum haben wir heute begonnen, anfangs damit, dass man sich selbst auch wertschätzt. Also können Sie jetzt auch nochmal fragen, habe ich mich heute selber schon einmal wertgeschätzt? Habe ich mir heute selber schon einmal gesagt, Mati, so wie toll gemacht oder das mag ich gerade an mir oder das gefällt mir an mir oder sonstige Dinge. Ja, wie wenig man das eigentlich tut, vielleicht sogar nur weitaus weniger als mit anderen Menschen. Ja, und da beginnt es aber.
Dann was braucht man noch für einen Garten der Liebe? Die Offenheit ist was ganz Wichtiges. Das ist wie der Dünger, den man immer wieder einstreut in den Garten der Liebe, so dass der Garten gescheit gedeihen kann. Dass man einfach immer wieder schaut und sagt, hey, Wahnsinn, wer bist denn du? Und genau. Darf ich dich noch besser kennenlernen? Erzähl mir mehr darüber, über das, was uns gerade beschäftigt.
Und die Offenheit hat trägt die dazu bei, wie eine Beziehung gelingen kann. Weil wenn ich schon genau weiß, wie mein Partner oder meine Partnerin ist und wie er oder sie reagieren wird und dass man bestimmte Sachen gar nicht mehr macht oder sagt, weil man eh schon weiß, was daherkommt, dann verdorrt natürlich der Garten der Liebe. Ja? Also Offenheit heißt da, dass ich sozusagen diese ganzen Bilder, die ich habe von meiner Partnerin oder meinem Partner, in einem wunderbaren Museum aufhänge, wo ihr oder sein Name drüber steht, und aber weiß, es ist ein Museum. Und im Hier und Jetzt kann es jederzeit anders sein, wenn ich wirklich präsent bin und wirklich im Kontakt bin, dann kann ich was Neues wahrnehmen. Das ist so wichtig, ja, diese Offenheit. Sie immer wieder gegenseitig zu entlassen aus diesen Schubladendenken. Ja? Also immer wieder aufs Neiche sozusagen der eigenen Angst zu begegnen und zu sagen, ich glaube, dass ich jetzt weiß, was du sagen wirst. Und ich sage es aber jetzt trotzdem, weil ich mag einfach, das ist mir wichtig, dass ich dir das sage oder dir das zeige oder mit dir gemeinsam das tue oder sonstiges. Ja? Und oft genau, wenn man so sagt, ich glaube zu wissen, dass du jetzt so und so reagieren wirst und ich tue es trotzdem und sage es jetzt trotzdem zu dir, weil du mir wichtig bist, weil ich mit dir in Verbindung sein will, das führt oft zu ganz viel Neichen. Ja.
Das Dritte, was wichtig ist für den Garten der Liebe, ist die Harke, so das Jetteisen, weil manchmal neigt der Garten der Liebe auch zu ein bisschen Wildwuchs und deshalb ist es wichtig, dass man sich immer wieder unterhält, Gespräche führt, Dialoge führt, damit der Garten der Liebe einfach auch in die Richtung sich entwickelt, wie man es gerne haben möchte. Und das Vierte, was uns auch ganz wichtig ist, ist das liebevolle Verhalten in Worten und Taten. Das kann man gar nicht nur oft genug machen. Das sind Geschenke oder Berührungen oder Komplimente oder mal ein Zettelchen oder SMS oder einfach so Kleinigkeiten im Alltag, die man machen kann. In weiterer Folge kann man das natürlich auch ein bisschen ausbauen, aber da kommen wir später noch dazu.
Und da ist aber wichtig schon zu wissen, was der Partner oder die Partnerin mag. Also nicht das zu geben, was man selber gern hätte, sondern wirklich auch herauszufinden, was braucht denn die andere besonders, dass sie geliebt fühlt. Ja, und da darüber zu reden. Weil wenn man das tut, was man gern selber hätte, ist oft, kann es zum Konflikt führen. Ja? Wenn man sich erwartet, dass man Blumen kriegt.
Was ist dann?
Und man kriegt aber keine Blumen, sondern man kriegt eine Carrera-Rennbahn geschenkt, dann ist das eher enttäuschend. Und wenn man dann nur dazu sich freuen sollte drüber, weil der Partner oder die Partnerin einem so ein tolles Geschenk macht, dann ist das nicht so angenehm, nicht so förderlich.
Gut, unterm Strich wollen wir euch sagen, dass Liebe einfach wie Brotbacken ist. Das muss man immer wieder von vorn machen, immer wieder, jeden Tag aufs Neue. Und deshalb gefällt uns dieses Zitat von der Ursula Le Guin sehr gut, dass die Liebe eben nicht immer umsitzt wie ein Stein, sondern immer wieder neu gemacht werden muss, wie Brot, immer wieder von Neuem.
Okay. Und wir beschäftigen uns immer wieder mit dem Thema oder auch mit dem Wort Beziehungsarbeit. Weil es ist im Prinzip ein Wort, das ich nicht wirklich mag, ich gebe es ehrlich zu. Und jetzt haben wir uns überlegt, was ist es eigentlich, wie man es ersetzen könnte, Beziehungsarbeit. Ja, weil das ist so ein Stück weit auch kapitalistisch, da investiert man in Beziehungen, man arbeitet dafür und so weiter. Ja. Was ist es, wie könnte man es anders umschreiben? Und dann sind wir drauf gekommen, dass es vielleicht gar nicht um Beziehungsarbeit geht, sondern darum, dass man von sich selbst bedingungslos das Beste gibt, was man selber ist. Ja? Und dazu braucht es aber auch die Frage, was ist denn das Beste von mir? So, was ist das, was das Beste ist von mir, was ich geben kann? Wie war ich denn da? Ja? Welche Gefühle hätte ich da oder welches Verhalten oder welche Gedanken? Weil unsere Gedanken also sehr die Beziehung beeinflussen. Ja? Wenn ich negativ denke über die Beziehung, selbst wenn ich es nicht ausspreche, beeinflussen es die Beziehung ganz stark. Das spürt man einfach. Ich weiß nicht, ob Ihnen das schon mal aufgefallen ist. Wenn Sie negativ denken über Ihren Partner, Ihre Partnerin und Sie kommen heim, dann ist das ganz ein anderes Gefühl, als wenn Sie vorher positiv gedacht haben über die andere Person. Ja? Das heißt, wenn Sie das Beste von sich geben, in Ihrem Verhalten, in Ihren Gedanken, in Ihren Gefühlen, wer sind Sie dann? Ja? Und wie wird sich das Beste von Ihnen auf Ihre Beziehung auswirken?
Lass uns noch denken, ja. Gut, wieder zurück zur Landkarte unserer Reise. Und zwar romantische Phase, Machtkampf, Entscheidung, Bewusstwerdung. Und jetzt kommen wir in den Bereich so Liebe mit Herz und Körper. Und ihr seht schon, das ist ein Kreislauf. Ja? Also man sieht es da ein bisschen schlecht, weil irgendwas da vor sich geschoben hat. Aber grundsätzlich ist es ein Kreislauf. Das heißt, wir gehen dann wieder weiter in die Richtung romantische Phase. Aber jetzt gehen wir noch zu diesem Liebe mit Herz und Körper. Wie ist das möglich? Was geht da? Ja? Und wichtig ist uns, dass da so ein Gefühl entsteht, wie dass die Herzerl so Flügeln kriegen und man sich so richtig unverschämt glücklich fühlt. Und jetzt möchte ich euch ein paar Strategien zum Gelingen noch mitgeben, damit dieser Beziehungsgarten wirklich erblühen kann und ihr euch so richtig gut fühlt. Und zwar das Erste, wo fängt es an? Bei mir. Und deshalb ist die Selbstliebe und das Selbstmitgefühl so wichtig, dass ich ein riesengroßes Herz um mein Ich mache und da immer wieder hinschaue und sage, hey, was bin ich und wer bin ich? Und
Fushi.
SBB.
Was bin ich und wer bin ich? Und vor allem auch so mit sich selbst einmal Mitgefühl haben. Es hört sich vielleicht so ein bisschen egozentrisch an. Aber wenn Sie es einmal ausprobieren, so jeden Tag, nur halbe Minuten, sich einmal selber so sein lassen, wie man gerade ist. Mit allem, wie man jetzt genau ist. Nämlich vielleicht ein paar Kilo zu viel, vielleicht nicht fleißig genug, vielleicht zu alt oder zu jung oder wie immer. Also einfach, aber sie einmal die Zeit nehmen und so sein lassen, wie man gerade ist und sagen, hey, es ist total okay, ich bin total okay. Ich muss mich nicht immer ständig verbessern und verändern und irgendwas nur erledigen und dies nur machen und das nur machen, sondern einfach einmal nur sich selber so sein lassen, wie man ist und entspannen. Es tut unglaublich gut, jeden Tag eine halbe Minute oder eine Minute, das einmal zu spüren und zu trainieren. Das ist auch was, was man trainieren darf, ja? Mit sich selbst Mitgefühl zu haben.
Das bringt dann auch so in Balance. Und wir sagen dann auch immer so, das ist die achtsame Begegnung mit mir. Und dann geht es nämlich auch um die achtsame Begegnung mit dir, wo ich dann so versuche, Erlebnisinseln im Alltag für Herz und Körper zu schaffen. Und das kann nämlich wirklich eine Insel sein, aber es gibt natürlich viele andere Möglichkeiten der Liebesinseln. Das kann ein gemeinsames Abendessen sein, es kann eine Wertschätzung sein, Wertschätzung hilft immer, ein gemeinsames Bad, Frühstück, ein gemeinsames zum Beispiel. Massage, Spaziergänge im Wald oder sonst wo. Ein Kaffee, den man dem Partner herrichtet. Kurzurlaube, ist eine ja super Sache. Full Moon Partys haben sie bei uns etabliert. In der Badewanne, wenn der Mond erscheint, super. Liebestunden, Urlaub, liebevoller Blick, Picknick und ganz viele andere Möglichkeiten. Also immer wieder zu schauen, hey, was sind unsere Liebestunden, unsere Liebesinseln in unserem Alltag? Was können wir da machen? Was tut uns einfach gut miteinander, um da wieder gut in Verbindung zu kommen? Das Nächste, was wir euch als Strategie zum Gelingen noch mitgeben wollen, ist immer wieder auf das halbvolle Glas zu schauen. Weil wenn ich natürlich da her schaue, dann sehe ich nichts. Aber wenn ich da her schaue, dann sehe ich sehr viel. Und ganz egal, wie hoch das Glas oder wie voll das Glas ist, es geht immer wieder um den Fokus. Das ist wie beim Fotografieren. Ich kann auf das eine schauen oder auf das andere. Und je nachdem, wo ich hinschaue, wird das Foto besser oder weniger gut. Und wenn ich in der Beziehung auf das schaue, was mir wichtig ist und was funktioniert und was schön ist mit meiner Partnerin und was ich an ihr habe oder an ihrem, dann werde ich mich glücklicher fühlen und wird es eher gelingen, als wenn ich auf das schaue, was ich gerade nicht habe und wo es vielleicht gerade schwierig ist und wo der Partner vielleicht das größte Ekel auf Gottes Erdboden ist.
Und sie nie verändern wird. Und es wird immer was geben, was nicht passt. Das ist auch so wichtig. Es wird immer was geben, was nicht passt. Es gibt keinen perfekten Partner oder Partnerin. Aber weil wir auch selber nicht perfekt sind. Ja? Und darum ist es so wichtig, einfach auf das zu fokussieren, was man schon alles geschafft hat. Und wie sehr sie meist die andere Person auch bemüht, ja, um das zu sehen. Weil oft ist es so, dass man das übersieht, obwohl sie die andere Person so bemüht. Ja?
Eine weitere Strategie fürs Gelingen ist es, dass man seine eigene Liebe, Lebensfreude, Lust und Sinnlichkeit dem Partner sagt, dass man ihm das einfach mitteilt. Ja? Dass man nicht sich denkt, naja, wer weiß, wie das ankommt, wer weiß, bringt das eh nichts, der hat eh keine Lust, der hat eh keine Zeit.
Oder man hat schon genug Erfahrungen mit dem Partner, der Partnerin, dass die sowieso stinkgefahrt ist, die Person, und dass eh nichts nutzt, wenn man oder sie verführen will, oder wenn man einfach mal Blödsinn machen will, oder wenn man mal spontan irgendwas machen will. Ja. So wichtig, diese Offenheit, immer wieder zu sagen, du weißt was, ich weiß jetzt genau. Du wirst jetzt mit hoher Wahrscheinlichkeit Nein sagen. Und ich probiere es aber trotzdem. Ich wünsche mir so sehr, dass du mit mir das oder das machst. Können wir das nicht machen? Jetzt gleich zum Beispiel. Ja. Einfach ausprobieren.
Ein Kurzurlaub in Linz machen. Gibt es derzeit.
Ja, ja. Kurzurlaub
in Möglichkeit. Linz. Tourismus hat das zur Verfügung gestellt. Extra für den Vortrag. Okay. Weitere Strategie, letzte Strategie, die wir jetzt noch mitgeben wollen, ist so die Verletzlichkeit zulassen, der eigenen Scham begegnen und dadurch mehr Lebendigkeit ins Leben zu integrieren. ganz wichtig, damit eben dieses unverschämte Glück einfach rauskommt. Ja, das kommt nicht, wenn man so dasteht. Ja, das kommt dann, wenn man sich frei fühlt und der eigenen Scham begegnet und der eigenen Verletzlichkeit, dass man die zulässt und dem Partner sagt.
Ja, und auch zum Beispiel der Langeweile begegnet, das finde ich auch so wichtig. Mhm. Ja, manchmal ist stinke fad zwischen uns zwei. Und dann sage ich einfach, boah, es ist jetzt so fad gerade. Ja. Und du sagst dann?
Stimmt.
Und das alleine schon ist einmal super, oder? Ich meine, es ist echt angenehm, oder? Und es muss ja nicht immer super, super sein. Aber es ist alleine schon einmal angenehm, wenn man weiß, wenn beide sagen, hey, es ist fad gerade. Ja, warum ist es gerade so fad? Es ist schon interessant, warum es gerade so fad ist bei uns. Ja.
Und dann kann man ja fade Nummer schieben.
Zum Beispiel. Haben Sie das schon mal probiert? Das ist wirklich klasse. Probieren Sie das einmal.
Die sind dann meistens gar nicht so fad, die Fadennummern. Jedenfalls, wenn man dann so draufkommt, dass der Partner vielleicht doch nicht das größte Ekel ist oder die größte Gurke auf Gottes
Erdboden.
Sondern
eine Erdbeere.
Sondern eine Erdbeere. Dann ist man am richtigen Weg, sage ich jetzt einmal. Weil dann sieht man den Partner so, wie er wirklich ist. Nämlich eine Kartoffel.
Du bist immer, dass ich die Kartoffel bin, gell?
Ja.
Ich bin die Erdbeere. Auf jeden Fall, dass es wichtig wird und klar ist, es gibt Unterschiede. Ja, und die Unterschiede sind so wichtig. Ja. Am Anfang verliebt man sich ja genau in das, dass die andere Person unterschiedlich ist. Und dann auf einmal wird es zum Problem. Ja. Also am Anfang habe ich mich in diese ruhige, gelassene Art vom Stefan verliebt. Und dann ist es zum Problem geworden. Boah, hey, der redet nicht über seine Gefühle, der zeigt keine Gefühle und der riert sich nicht und so weiter. Ja? Und dann bin ich drauf gekommen, in der dritten Phase, so Bewusstwerdung und auch, wo wir dann viel drüber gearbeitet haben und miteinander geredet haben, dass das hat sich alles verändert in diese unglaubliche Präsenz. Ja? Also, das heißt, Berge haben eine extreme Präsenz. Ja? Und diese Unverrückbarkeit unter Anführungszeichen war es ja nicht. Also das Positive dran war dann die Präsenz, die erschienen ist dahinter. Ja? Und das ist ja was unglaublich anziehend ist, wenn wer präsent ist und wirklich da ist und einen in die Augen schaut und so weiter. Ja? Also so, wo sie dann diese Themen verändern, auf eine neue Ebene kommen. Ja?
Und wenn man dann ein paar Mal durchgegangen ist durch diese Liebesreise, dann passiert es, dass man so richtig diese Energie wieder hervorholt, die einfach da ist. Wenn man Kinder anschaut, dann haben die einfach den vollen Spaß und die volle Garde miteinander. Und das ist es, was einen unverschämt glücklich macht. Einfach, dass man die volle Garde hat und sie nichts scheißt.
Und liegen einfach im Gras und einfach genießen und im Hier und Jetzt sein und mal einfach da sein und sich freuen über das, was jetzt da ist. Und dankbar sein für so vieles, was jetzt da ist. Ja? Mhm. Was uns geschenkt wird, ununterbrochen geschenkt wird. Ja.
Und dieses Gefühl der Lebendigkeit und der Gaudi miteinander, das hat natürlich nicht nur im Kindesalter, sondern kannst du auch mit 80 oder 85 noch haben.
Mindestens.
Unlängst haben wir so einen Artikel gelesen von der Oma Lena. Ich weiß nicht, ob das jemand kennt. Das
jetzt
ist so
in den Nachrichten.
Eine Russin mit 89 Jahren, die einfach durch die Welt tourt mit einem Rucksack und die überall total gut ankommt einfach. Und da denke ich mir, ja, genau, das ist es. Ja. Wir haben schon gesagt, wir kaufen uns jetzt einen Rucksack, den wir dann mit 90 verwenden.
Ist gerade im Ausverkauf.
Ja. Und natürlich nicht nur so tanzend auf der Brücke, sondern auch springend vom Steg. Das wünschen wir euch, ja.
Hoffentlich ist das Wasser nicht zu kalt.
Ja. Und damit waren wir jetzt am Schluss von dieser Abenteuerreise der Liebe, eben, wo klar ist, es ist ein Kreislauf und es kommt wieder eine romantische Phase und es wird irgendwann wieder Schwierigkeiten geben. Irgendwann denkt man sich wieder, mein Gott, was für ein Ekel habe ich da an meiner Seite. Aber inwieweit könnte das auch mit mir zu tun haben? Wo bin ich das Ekel? Wo bin ich das Monster an der Seite meines Monsters? Und dann immer wieder zu sagen, ja, schauen wir es uns miteinander an. Machen wir miteinander, tun wir miteinander, schauen wir, wie wir uns entwickeln können. Und dann bewusst zu kriegen, hey, ja, so läuft es. Und dann was für die Beziehung zu tun und den Garten der Liebe zu pflegen. Und dann wirklich so dieses unverschämt glückliche Miteinander zu leben.
Und das Interessante ist, dass dieser Kreislauf ja manchmal, der kann ja in 5 Minuten oder in 10 Minuten durchlaufen werden, ja? Oder manchmal braucht er vielleicht 2 Wochen, manchmal braucht er länger, ja? Also das ist so wichtig, dass man weiß, und das läuft da auf unterschiedlichen Ebenen parallel, unterschiedliche Themen, da ist man schnell durch und andere laufen aber vielleicht längere Zeit, ja? Und dass man das aber einfach weiß, es ist, wir sind in so einem Kreis unterwegs, ja? In so einer Entwicklungsspirale. Und wichtig ist einfach, dass sobald man die Entscheidung trifft, da sich bewusst mit was auseinanderzusetzen, dass das die Konfliktzeit beendet. Ja? Solange ich mich wehr dagegen, solange ich sage, nein, das interessiert mich nicht, du hast das Problem, du musst dich verändern und so weiter, oder ich habe das Problem, ich muss mich verändern. Ja, es gibt ja solche Leute, die sich immer ständig Selbstvorwürfe machen und dann da verschwinden in den Selbstvorwürfen. Solange man da drinnen hängen bleibt, kommt man nicht weiter. Und sobald man die Entscheidung trifft, hey, lass uns das anschauen. Was hat es mit mir zu tun? Was hat es mit dir zu tun? Wie machen wir das miteinander? Ist man heraus und dann kommt das andere daher. Ja, dieser nächste Schritt und diese nächsten Schritte. Und wie schon gesagt, das kann eben sehr kurz laufen, kann man an einem Tag da vielleicht sogar 3-4 Mal durchgehen. Auf einmal ist man wieder, voll super, du bist da so klasse. Und dann tut der Partner wieder irgendwas, was ihm überhaupt nicht taugt. Dann ist er sowieso wieder das größte Ekel. Und dann, ja, und dann fängt das Ganze, dann hachelt man vielleicht und dann merkt man schon wieder, aha, na super, sind wir schon wieder in unsere alten Muster. Und dann ist man schon wieder heraus. Ja? Aber es kann natürlich auch länger dauern. Wichtig ist nur, dass man weiß, es ist eine Spirale, Aufwärtsspirale, wenn man sich wirklich entscheidet, dazu bewusst in Verbindung zu bleiben und dran zu bleiben, auch wenn es schwierig wird. Mhm.
Magst du jetzt noch irgendwas sagen?
Nein. Magst du noch was sagen?
Ja, ich mag noch was sagen.
Ja, bitte.
Also, wenn wir Sie oder ihr oder euch jetzt begeistern konnten mit unseren Worten, wenn wir Sie inspirieren konnten, da gibt es jetzt 2 Möglichkeiten. Das eine ist, da vorne haben wir so Zettel aufgelegt, wo ihr oder Sie uns Ihre E-Mail-Adresse eintragen könnt. Dann können wir euch den Vortrag zuschicken und andererseits unsere Inspiration Letter, also wo wir so immer wieder so Themen über Beziehung behandeln. Oder wenn ihr sagt, wir haben euch inspiriert, dann empfehlen wir euch, unser Buch zu kaufen, weil da steht alles noch viel besser drin, weil reden können wir nicht so gut, formulieren haben wir viel besser kennen, und das ist draußen bei der Angelika Vödinger vom Buch Plus zu erwerben. Und was wir euch wünschen, ist ganz viele Momente, also das ist unser Buch gewesen, wir wünschen euch ganz viele Momente, so wo ihr so richtig unverschämt glücklich seid in eurem Leben, und wo es euch einfach voll gut geht.